Wir lesen heute Morgen die letzten Verse dieses Hebräerbriefes, die Verse 22 bis 25. Da geht es um das Wort der Ermahnung. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, haltet das Wort der Ermahnung zugute, denn ich habe euch kurz geschrieben. Wisst, dass der Bruder Timotheus wieder frei ist, mit dem, so er bald kommt, will ich euch sehen. Grüßt alle eure Lehrer und alle Heiligen. Es grüßen euch die Brüder aus Italien. Die Gnade sei mit euch allen. Amen. Eigentlich ist der Brief schon zu Ende gegangen mit den vorhergehenden Versen mit dem Segenswunsch. Aber dem Schreiber dieses Briefes ist es durch den Heiligen Geist nochmal ein Anliegen, jetzt darauf aufmerksam zu machen, dass dieser Brief ein Wort des Ermahnens war. Und ermahnen heißt, dass man einen Hinweis bekommen hat, gewisse Dinge zu tun oder zu lassen, also jetzt darauf einzugehen, nachdem man ja weiß, was getan werden soll. Darum dieser Zusatz nach dem Ende des Briefes, die Aufforderung, dies Wort als Ermahnung anzunehmen zum Guten, wiewohl die Ermahnung nur kurz gewesen ist. Wir empfanden und empfinden, dass der Hebräerbrief in seinem Inhalt ziemlich lang ist und sehr viel drin steht. Und doch heißt es hier, es nur kurz. Das heißt, Gott hätte uns ja eigentlich noch viel, viel mehr mitzuteilen im Blick auf unser persönliches Leben. Da brauchte es eigentlich so viel Ermahnung, wie wir sie gar nicht so schnell ertragen können. Da wäre von morgens bis abends nur Ermahnung dran. Aber der Herr handelt mit uns so, wie wir es tragen können. Genauso im Blick auf Anfechtung und Versuchung sagt uns ja die Schrift, ihr werdet nicht versucht über euer Vermögen. Und das ist individuell zu sehen. Jeder Einzelne wird nur darin geprüft, wie er auch wirklich der Prüfung standhalten kann. Gott macht der Versuchung so ein Ende, dass ihr es könnt tragen. Also alle Ermahnungen, alle Aufforderungen, die gegeben worden sind, sind auch möglich für den Einzelnen in der Tat wiederzufinden, umzusetzen. Er muss sich nicht von den Ermahnungen erschlagen fühlen, sondern er darf sagen im Glauben, ich gehe jetzt an des Herrn Hand und will dieses Wort praktisch erleben. Somit endet also dieser Brief mit der nochmaligen Aufforderung, das Gelesene und das Gehörte nicht zu missachten und auch nicht lässig aufzunehmen. Nach dem geflügelten Wort, kommst du heute nicht, dann kommst du morgen. Irgendwann wird sich schon einstellen. Nein, wir sollen aktiv darauf eingehen und es in der Umsetzung in unserem Leben suchen. So wie wir es durch den Brief erfahren haben, wie die Gemeinde erfahren hat, dass sie leben soll, wie sie erfahren hat, dass wirklich Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der wirkliche, der letzte hohe Priester ist, der wahre Erlöser zum ewigen Heil, dass sie auf niemand anders mehr warten müssen, dass es auch außer diesem Erlöser kein Heilsangebot geben wird, so sollen sie auch sicher sein, dass sich das gehörte Wort in die Tat umsetzen lässt. Das Wort, das begleitende, das beweisende Wort und die beweisende Tat wird folgen. In der Synagoge zu Nazareth, als der Herr Jesus seinen Öffentlichkeitsdienst antrat, las er ja aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 61, Vers 1 und 2 und weitere, von seiner Sendung. Der Geist des Herrn ist über mir, darum, dass mich der Herr gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden zu predigen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass ihnen geöffnet werde, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Und als er dies gelesen hatte und das Buch zutat, sagte er zu der Versammlung: Dies Wort ist heute erfüllt vor euren Ohren. Erfüllt vor euren Ohren. Ihr habt es gehört und jetzt ist es zunächst vor euren Ohren schon erfüllt. Das heißt aber, dass auch die Tat der Erfüllung folgen wird. Ich schlage nochmal auf Lukas 4, damit wir dies dort nachlesen können. Da wird in ab Vers 16 dies ja beschrieben. Und in Vers 21 heißt es dann, er fing an zu sagen zu ihnen: Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich der holdseligen Worte, die aus seinem Munde gingen, und sprachen: Ist das nicht Josefs Sohn? Das Wort, das die Hebräer gehört haben, das die Gemeinde gehört haben, das Wort der Ermahnung, war zunächst ein Wort, was sich erfüllt hat vor ihren Ohren. Aber nun galt es, darauf einzugehen und die Erfüllung auch in der Tat zu erleben. Denn was Jesus dort gesagt hat von sich in Nazareth, fand auch seine Erfüllung. Genau das tat er auch, was er gelesen hat. Das war er auch. Er half nicht nur für die Zeit, sondern er half für die Ewigkeit. Er leitete das angenehme Jahr der Gnade ein. Und alle sollten dieses angenehme Jahr der Gnade erfahren, praktisch erfahren, indem sie den Sieg von Golgatha für sich in Anspruch nehmen. Der Gemeinde sollte also deutlich bleiben bei dieser ganzen Betrachtung aus dem Hebräerbrief, dass der Tempeldienst in Jerusalem nicht zum ewigen Heil diente. Es ist ja auch in unserem Leben immer schwer, den Unterschied zu halten zwischen den sichtbaren und unsichtbaren Dingen. Wir denken, dass wir mit den sichtbaren Handlungen schon ein vollkommenes Werk getan haben. Und dadurch werden wir ruhig, weil wir eine gewisse Arbeit fertig gemacht haben und denken, jetzt sei eine echte Vollkommenheit und ein Abschluss getätigt worden. Das war nur eine sichtbare Sache. Der Tempeldienst zu Jerusalem führte nie zu der Vollkommenheit und zu dem ewigen Heil, obwohl viele das dachten, weil sie ja jeden Tag dreimal gingen sie zum Tempel zu beten. Und wo sie irgendetwas getan haben, was dem Gesetz zuwider war, brachten sie ein Opfer, die Versöhnung. Das scheint doch alles auszureichen. Aber es sollte deutlich gemacht werden, das war nicht das Ausreichende. Es war nur die äußere Handhabung der Hoffnung auf das Vollkommene, aber nicht das Vollkommene selbst. Das Vollkommene kann nur aus der unsichtbaren Welt kommen und muss im Heiligen Geist empfangen werden. Das sollte deutlich sein und bleiben in der Urgemeinde, überhaupt in der Gemeinde Jesu auch heute. Sie sollten erkennen, dass das äußere Werk, was sie tun, und der äußere Tempel einst zerstört würden. Hat keinen ewigen Bestand. Der Tempel geht kaputt. Und somit auch euer äußerer Gottesdienst ist nicht mehr gewährleistet. Wo bleibt ihr dann, wenn ihr nicht den inneren Gottesdienst habt? Wenn ihr nicht den ewigen Tempel habt in Jesus Christus? Das sollte deutlich werden. Klammert euch also nicht an den äußeren Gottesdienst, an den Tempel, sondern klammert euch an den Hohenpriester Jesus. Denn dieser Brief an die Hebräer, er wurde ja etwa nach dem Jahrgang 68 nach der Geburt Christi geschrieben. Also zu dieser Zeit stand der Tempel noch in Jerusalem. und es wurde täglich äußerer Gottesdienst absolviert, bis dann 70 nach Christus durch die Römer, den Heerführer auch Titus, Jerusalem eingenommen wurde, zerstört wurde und auch durch die Zeloten selbst der Tempel verunreinigt wurde, der Tempelplatz und in Brand geriet. Alles ging kaputt. In Kapitel 10, Vers 11 wird ja noch von dem aktiven Opferdienst gesprochen im Vergleich zu dem Opfer Jesu Christi. Da wird ja gesagt, eben dieses tägliche Opfer, was ihr dort bringt, das muss immer wiederholt werden. Der hohe Priester, der jetzt tätig ist, der wird auch immer wieder von anderen hohen Priestern abgelöst. Schaut also auf den einmaligen hohen Priester. Diese Zerstörung Jerusalems und des Tempels wurde ja nicht nur im Alten Bund, im Alten Testament angekündigt, so wie in Daniel 9, Vers 26, da wurde ja ganz klar gesagt, die Zerstörung kommt. Also mit anderen Worten konnten die Hebräer im Vorfeld schon wissen, dass sie sich hier nicht fest etablieren dürfen, dass das nicht der letzte Gottesdienst ist oder die letzte Form des Gottesdienstes. Jetzt haben wir einen Tempel, jetzt haben wir die Opfer, jetzt wird alles gut. Nein, er wird zerstört. Was macht ihr dann? Dann habt ihr keinen Gottesdienst mehr. Denkt daran schon im Vorfeld. Lasst euch nicht verführen, etabliert euch nicht im Falschen, sondern wartet auf das Vollkommene. Nicht nur durch die Propheten des Alten Bundes wurde das geweissagt, sondern Jesus Christus machte ja selbst darauf aufmerksam. In Matthäus 24, da heißt es in den ersten Versen, Jesus ging hinweg von dem Tempel und seine Jünger traten zu ihm, dass sie ihm zeigten des Tempels Gebäude. Ja, der Tempel stand ja noch, der herrliche Tempel zu Jerusalem. Jesus sprach deutlich zu ihnen, seht ihr denn das nicht alles? Ja, was sehen wir denn? Seht ihr nicht den zerstörten Tempel? Jesus Christus spricht also von dem, was dort schon geschehen wird. Im Geiste sah er nur noch das Trümmerfeld. Seht ihr denn nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen war. Die Jünger hätten antworten können, ja, wir sehen den Tempel, der steht fest. Aber ihr seht nicht richtig. Seht ihr das nicht? Der geht kaputt. Und was wird dann mit euch? Haltet euch nicht an diesem Tempel fest, an dieser Form des Gottesdienstes. Haltet euch und orientiert euch an dem Vollkommenen. Das ist hier diese Schau, die den Hebräern immer wieder neu gegeben werden sollte. Darum diese Ermahnung, das Wort des Ermahnens, dass sie nicht zurückfallen in den sichtbaren Gottesdienst, in den Tempeldienst. Auch im Lukas-Evangelium, Lukas 19, 42, lesen wir da und weitere. Jesus sprach, wenn doch auch du erkenntest, zu dieser deiner Zeit, das sprach er über Jerusalem, über den Tempelplatz, zu deiner Zeit, was zu deinem Frieden dient, aber nun ist's vor deinen Augen verborgen, denn es wird die Zeit über dich kommen, dass deine Feinde werden um dich und deine Kinder mit dir eine Wagenburg schlagen, dich belagern und an allen Orten ängsten, und sie werden dich schleifen und keinen Stein auf dem anderen lassen, darum, dass du nicht erkannt hast, die Zeit, darin du heimgesucht bist. Also diese Schau hatte der Herr Jesus ja bereits seinen Nachfolgern gegeben, bevor der Tempel zerstört wurde. Und die Gemeinde hatte sich ja bereits nach der Himmelfahrt Jesu gebildet, seit Pfingsten belebt durch den Heiligen Geist. Die hebräische Gemeinde war da und sie sollten daran erinnert werden. Da bleibt nicht ein Stein auf dem anderen. Schaut also bitte nicht zurück. Fragt nicht, ob dieser Gottesdienst der bessere war, sondern haltet euch an den hohen Priester Jesus Christus. Das ist der wahre Gottesdienst. Da seid ihr jetzt gesichert. Nun gilt es also, wenn diese Erkenntnis zugelassen wird und man dabei bleibt, nach dem Gehörten und Gelesenen Täter des Wortes zu werden, des geistlichen Gottesdienstes, der sich wohl auch in der Sichtbarkeit auswirkt, aber bestimmt wird von der Unsichtbarkeit durch die Kraft des Heiligen Geistes. Täter des Wortes müssen wir werden und uns ganz auf die Gnade, das heißt ganz auf die Zuwendung des Hohenpriesters Jesus verlassen und somit auf ihn, sein Werk und seine Führung einzugehen. Nicht immer wieder innerlich weglaufen und vergessen, was gesagt worden ist. Das sprach ja Jakobus an, wir haben schon ein wenig dieses Wort angesprochen, aber ich möchte es mal noch etwas weiter lesen, in Jakobus 1, 22, wo ja deutlich gesagt wird, wenn wir nicht fest an der Tat bleiben, weichen wir immer wieder innerlich ab und vergessen, wo der wirkliche Gottesdienst stattfindet. Seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein, wodurch ihr euch selbst betrügt. Denn so jemand ist ein Hörer des Wortes und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel anschaut. Denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er ausgesehen hat, wie er gestaltet ist. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz, das heißt in das Unsichtbare, durchschaut zu dem Hohenpriester Jesus, das ist das Gesetz der Freiheit und darin bleibt, beharrt, das heißt immer in dem Blick auf das Unsichtbare bleibt und ist dadurch nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig, glückselig sein in seiner Tat. Das ist also diese Aufforderung an die Gemeinde, Hörer nicht allein zu sein, sondern Täter und darin zu bleiben in der Tat, und zwar im Durchblick auf das Ewige. Dann werden wir glücklich jeden Tag. Da ist jeder Unmut, jeder Streit schon im Vorfeld gebannt. Denn da kann sowas nicht aufkommen. Aber dadurch, dass wir oftmals, und das kennen wir aus dem eigenen Leben, diesen Durchblick zum Ewigen oft durch den Tag verlieren, sind wir schon wieder im Blick auf das Menschliche und ärgern uns über den Nächsten. Ja, das ist die Realität. Das würde nicht vorkommen, wenn dieser Durchblick beständig bleibt. Und zudem sind wir aufgefordert. Und das meint hier auch der Apostel Jakobus. Wer also durchschaut in das Vollkommene, wird selig sein in der Tat, wird von einer Freude zur anderen kommen. Was ist nun das Wort der Ermahnung oder was soll die Ermahnung bewirken, zu der der Schreiber des Hebräerbriefes hier nun noch auffordert, dass man die Ermahnung auch zugute rechnet und wirklich auch gerne annimmt? Eine Ermahnung, so können wir sagen, ist, um es in ein Bild zu kleiden, wie eine Ampel, die auf Gelb geschaltet ist. Dieses Gelb der Ampel will auffordern und sagen, Achtung, Achtung, Achtung. Pass auf, es könnte gute oder schlechte Situationen geben. Pass auf, es könnten gute oder schlechte Situationen auf euch zukommen. Achtung, verpasst nicht den Wechsel bei Grün anzufahren und bei Rot stehen zu bleiben. Gelb, Ermahnung heißt, Achtung, verpass nicht, richtig zu reagieren, wenn es weitergeht. Ja, das heißt, es ist eine Ermahnung, ist ein Stillehalten und eine Lebensform einzunehmen, die darauf ausgerichtet ist, richtig im weitergehenden Prozess zu reagieren. Gleich wie die Situation aussieht, ob sie schlimm aussieht oder gut aussieht. Richtig reagieren. Ermahnung heißt Achtung. Und ich möchte uns so 12 dieser Ermahnungen kurz vorstellen, die als Aufforderung gelten, auf bestimmte Dinge zu achten, damit das geistliche Leben in der Gemeinde gut vonstatten geht. Die erste wäre Römer 12, Vers 8. Da wird von der Gabe und dem Amt des Ermahnens gesprochen. Wer diese hat, soll sie einsetzen. Er soll dieses Achtungsschild in dem Geiste Gottes auch den Mitgeschwistern vorhalten und ihnen helfen. Das heißt also, ein Wächteramt ausüben. Ein Wächteramt, das niemand einschläft und das niemand das Gelblicht, das Achtungslicht übersieht. Wächteramt in diesem Falle, um die Gabe des Ermahnens dort einzusetzen oder wahrzunehmen, bedeutet, mir ist der Nächste nicht gleichgültig. Das Wort des Ermahnens sagt, achte auch auf deinen Bruder und auf deine Schwester. Sie sind genauso geliebt von Gott wie du. Wenn es diesem wohl geht, deinem Bruder, deiner Schwester, geht es dir auch wohl. Nehme also das Amt des Ermahnens wahr. Das zweite, Philipper 2, Vers 1 bis 2, da heißt es, ich lese uns mal diese Verse im Zusammenhang. Ist nun bei euch Ermahnung in Christo? Ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so erfüllt meine Freude, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einhellig seid. Das ist die Ermahnung, die rechte Liebe, die verbindliche Liebe untereinander zu suchen und zu fördern. Ein Signal, Achtung, pass auf, dass diese verbindliche gemeinsame Liebe nicht gestört wird. Wenn diese Ermahnung unter euch präsent ist, dann breitet sich das Band der Liebe aus und umschlingt alle und macht euch tüchtig zum Dienst für Gott. Philipper 2, 1 bis 2. Das dritte Wort, Lukas 3, 8 bis 18, sonderlich Vers 18, da geht es um die Gewährleistung des guten Handelns für Jesus. Er ermahnte auch das Volk, Johannes der Täufer, und machte auch ein paar Hinweise, gab Hinweise, wie sie wirklich im guten geistlichen Leben stehen können. Es kamen ja Leute zu ihm und fragten ihn, wie sie dies oder jenes tun sollen, und er gab ihnen ermahnende Worte. Ich lese mal diese Verse aus Lukas 3, ab Vers 8. Sehet zu, es ist ein Wort der Ermahnung, tut rechtschaffende Früchte der Buße, nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kindern erwecken. Und etwas weiter tiefer, Vers 10, das Volk fragte ihn, was sollen wir denn tun? Er antwortete und sprach zu ihnen, ich will das mal so in Sätzen zusammenfassen, wie geht ihr mit den Armen um? Oder wie geht ihr mit der Gerechtigkeit um? Wie geht ihr mit der Macht um? Wie könnt ihr gute Taten vollführen? Und so fragten sie, was sollen wir tun? Wenn ihr mit den Armen recht umgeht, dann gebe der, der zwei Röcke hat, dem ein, der keinen hat. Und wer Speise hat, tue das auch so. Ermahnung zum guten Weg, zum guten Miteinander, um mit dem Nächsten recht umzugehen. Dann kamen auch die Zöllner, die sich taufen lassen wollten, und sie fragten ja auch, was sollen wir denn tun? Die Antwort lautete, fordert nicht mehr, als gesetzt ist. Geht mit eurer Macht, mit der Vollmacht, Steuern einzutreiben, ordentlich um. Übervorteilt niemand. ein Wort der Ermahnung. Und dann kamen auch die Soldaten und fragten, was sollen wir denn tun? Und er sprach, tut niemand Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an dem Sold, an dem Geld, das ihr für euren Dienst bekommt. Missbraucht also eure Stellung nicht. Ein Wort der Ermahnung, um im richtigen Handeln vor und für Jesus zu stehen. Ein weiteres Wort, das vierte, steht in der Apostelgeschichte 2, Vers 40. Da war ja auch die Frage nach Pfingsten, was sollen wir denn tun? Dann kam ein Wort der Ermahnung, Achtung, passt auf, jetzt wird gesagt, was ihr tun sollt. Vers 39, ich sage, lese schon mal 38, tut Buße, lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euer und eurer Kinder ist die Verheißung und aller, die ferne sind, welche Gott, unser Herr, herzurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er, also Petrus, und ermahnte und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diese Ermahnung hat also zum Tenor, zum Hauptinhalt, lasst euch loslösen von dem Falschen. Denkt nicht, dass ihr nur Neues hinzunehmen könnt, sondern die Loslösung vom Falschen muss zugleich geschehen. Man kann nicht nur sagen, Herr, ich will von dir Gutes und Neues empfangen, sondern die Ermahnung lautet, du musst das Alte loslassen. Lass es los, das Falsche, damit du das Neue recht empfangen kannst. Lege das Alte ab und nimm das Neue an. Alle sind dazu eingeladen. Ein fünftes Wort der Ermahnung in Römer 12, Vers 1. Das ist eine Ermahnung dahingehend, dass man den Willen Gottes erkennen soll für sein eigenes Leben. Deswegen verstehen wir also diesen Nachsatz im Hebräerbrief, lasst euch das Wort der Ermahnung zum Guten sein. Zugute, nehmt es für gut, wenn die Schrift euch ermahnt und geht darauf ein. Ihr sollt, hier in dem Falle jetzt im Römerbrief, ihr sollt den Willen Gottes für euch erkennen können. Wie oft kommen auch damals junge Leute in der Jugendarbeit und aber auch später erwachsene Leute und kommen immer wieder mit der Frage, ich weiß nicht, was der Wille Gottes für mein Leben ist. Sag ich, wie geht das? Wie geht das? Bist du ein Kind Gottes? Bist du wiedergeboren? Ja, dann musst du doch den Willen Gottes für dein Leben wissen. Du weißt ja sonst gar nicht, was du tun sollst. Und dann reden wir ein bisschen und fragen uns gegenseitig ab, was machst du denn, wie sieht denn dein Glaubensleben aus, wie sieht dein Gebetsleben aus, wie sieht dein Bibellesen aus und so weiter, wie sieht dein praktisches Leben aus. Und dann kommen wir bald zu dem Punkt hin, der hier nämlich in der Ermahnung steht, dass man sein ganzes Leben in die Hand Gottes geben muss. Gott lässt sich nicht auskundschaften von uns, wenn wir auf unserem Platz bleiben. Sondern nur, wenn wir uns ihm übergeben, offenbart sich sein Wille für unser Leben. Und das ist hier dieses Wort der Ermahnung. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebt zum Opfer. Das ist ja gerade das Schlimme in unserem Leben. Wenn der Herr hier sagen würde, dass ihr euren Geist gebt zum Opfer, wären wir viel schneller mit dem Ja dabei. Aber unseren Leib, ja, da kreuzt sich ja alles durch. Da darf ich auch nicht mehr und soll auch nicht mehr drüber bestimmen. Der Herr will dies total bestimmen über mein äußeres Leben. Das ist eine schwierige Sache, deswegen muss es immer wieder mit dem Achtungsschild eingemahnt werden. Achtung, pass auf, wenn du das nicht tust, dann wirst du auch nicht den Willen Gottes für dein Leben erfahren. Ich ermahne euch, dass ihr das tut. Das ist nämlich ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das ist der wirkliche Gottesdienst. Wenn ihr wirklich Gott dienen wollt, dann tut das. Denn dadurch geschieht nämlich, so in Vers 2, im zweiten Teil, dass wir prüfen können, was da sei der gute, wohlgefällige und vollkommene Gotteswille. Da ist also die Lösung. Da ist auch die Frage nicht mehr zu stellen, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Das offenbart sich dann von selbst, ja? Ein Wort der Ermahnung. Ein weiteres steht in Römer 16, ein Wort der Ermahnung, was zum Ziel hat, dass der Zusammenhalt unter den Glaubensgeschwistern gesucht, gefördert und auch gewährleistet ist. Römer 16, Vers 17. Ich ermahne aber euch, liebe Brüder, dass ihr achtet auf die, die da Zertrennung und Ärgernis anrichten, neben der Lehre, die ihr gelernt habt, und weicht von ihnen. Denn solche dienen nicht dem Herrn Jesus, sondern ihrem Bauch. Durch süße Worte und prächtige Reden verführen sie die unschuldigen Herzen. Auch ein Achtungsschild, passt auf, dass euch niemand auseinanderbringt. Ihr seid Kinder Gottes, ihr gehört zusammen, aber ihr müsst wachsam sein, sonst werdet ihr schneller durch andere Leute gegeneinander gebracht werden, obwohl ihr füreinander sein wollt. Da kommt ein Dritter und redet dazwischen und plötzlich gibt es einen Streit und ihr beide versteht euch auch nicht mehr. Passt auf, ein Wort der Ermahnung. Es sind immer wieder solche da, die vom Widersacher gebraucht werden, Zwiespalt zu schüren. Und das sind solche, wie hier steht, die nicht dem Herrn Jesus folgen, sondern ihrem Bauch. Mit anderen Worten, nur das äußere Leben im Sinn haben. Nur das äußere Wohlleben im Sinn haben. Und sie kommen mit dem äußeren Leben, mit ihren Aussagen, in die geistlichen Aussagen und Verbindlichkeiten der Kinder Gottes hinein. Ich ermahne euch, dass ihr darauf achtet. Also wir merken, worauf es ankommt, damit wir im Einzelnen und gemeinsam als Gemeinde ein geistliches Leben, ein gutes Miteinander führen können. Ein achtes Wort noch der Ermahnung. Ein siebtes hatten wir jetzt, ja. Römer 16, Vers 17 war das siebte. Das achte in 1. Korinther 1, Vers 10. Spaltungen sollen durch aktives Aneinander festhalten in Jesus vermieden werden. Denn der Abgespaltene ist leicht dem Abrutschen und dem Untergang nahe. Ich lese diese Verse mal, 1. Korinther 1, Abvers 10. Ich ermahne euch, also wieder ein Wort der Ermahnung, liebe Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr allzumal einerlei Rede führt. Also diese einerlei Rede bedeutet, ich glaube an Jesus Christus. Du auch, ich glaube auch an Jesus Christus. Ich bin erlöst durch des Lammes Blut. Du auch, ich bin erlöst durch des Lammes Blut. Einerlei Rede. Ich bin durch nichts anderes glücklich geworden, außer durch Jesus. Einerlei Rede führt. Und lasst nicht Spaltung unter euch sein, sondern haltet fest aneinander. In einem Sinn und in einerlei Meinung. Haltet fest aneinander. Alles, was ich nebenher aufmachen will und eine andere Meinung hineinbringt, einen anderen Sinn, soll Spaltung verursachen. Und das lasst nicht zu. Denn es ist ja vor mich gekommen, so schreibt hier der Apostel, durch die aus Klos Gesinde von euch, dass der Zank unter euch ist. Das lasst nicht zu. Ich ermahne euch, ihr müsst aktiv aneinander festhalten, dass Jesus allein die Mitte bleibt. Alles andere lasst außen vor, was es auch ist, was euch zerspalten könnte. Redet am besten dann gar nicht darüber, wenn ihr merkt, hier werdet ihr durch irgendetwas voneinander getrennt, dass ihr getrennt aus dem Glauben an Jesus Christus allein. Stoppt einfach jede Rede, die euch entzweit. Redet nur das, was ihr gemeinsam in Jesus habt. Lasst keine Spaltung unter euch aufbrechen. Denn derjenige, der aufgrund der Spaltung, hier wird ja geschrieben, der eine ist paulisch, der andere käfisch und so weiter, abdriftet von dem Zentrum, gleicht einem Bild der Bergsteiger, Und wir wissen ja, die so eine Bergsteigergruppe, die aneinander gekettet ist. Die sind mit Seilen verbunden untereinander. Und wenn dort einer abdriftet und das Seil ist noch da, dann zieht er möglicherweise auch den anderen noch mit runter. Und wenn dieses Seil auch noch reißt, dann fällt der Einzelne in den Abgrund. Deswegen achtet darauf, haltet die Seile fest aneinander, dass hier nicht Spaltung entsteht, dass nicht Gedanken aufkommen, die Glaubensgeschwister voneinander trennen können. Das ist ein Achtungsschild. Das ist nicht nur eine Aussage allgemein, sondern das ist eine Aufforderung, darauf Acht zu haben, aktiv Ausschau zu halten. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Wie müssen wir jetzt reagieren? Glaubensleben ist Glaubensarbeit. Ein neuntes Wort, 1. Thessalonicher 4, Vers 10b bis 12, da geht es um geistliches Wachstum, das soll gesucht werden. Durch Wachstum im Glauben wächst also auch dann die Unabhängigkeit von den Kindern der Welt. Auch das ist eine Ermahnung. Kinder Gottes sollen nicht mehr in der Abhängigkeit von den Kindern der Welt leben müssen. Sie sollen die Freiheit von den Kindern der Welt suchen. 1. Thessalonicher 4, Abvers 10b, oder ich lese meinen ganzen Vers, das tut ihr auch in allen, mit allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, dass ihr noch völliger werdet und ringt danach, dass ihr stille seid und das eure schafft und arbeitet mit euren eigenen Händen, wie wir euch geboten haben, auf dass ihr ehrbar wandelt gegen die, die draußen sind und ihrer keines bedürfet, dass ihr nicht in die Abhängigkeiten von den Kindern der Welt geratet. Das geflügelte Wort, das kennen wir auch, das steht allzu oft dann im Raum, wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Wenn ich mich in Abhängigkeiten begebe, fange ich an, auch wohlwollend das Leben dessen zu führen, von dem ich abhängig bin. Und das soll nicht sein. Wir sollen abhängig bleiben von Jesus Christus allein. Was nicht bedeutet, dass wir nicht in der Kommunikation mit den Menschen in dieser Welt leben sollen. Das wohl. Und wenn der Herr auch manche in dieser Welt willig macht, mich zum Beispiel in ein Berufsleben hineinzunehmen, ist es auch recht, darf ich das tun. Aber mitten in der Arbeit niemals abhängig werden davon. Frei bleiben, genauso wieder gehen zu können, wie ich gekommen bin. Dass ihr ihrer nicht bedürfet, hebt eure Hände immer auf zum Herrn. Ein Wort der Ermahnung, Unabhängigkeit suchen. Das 10. 1. Thessalonicher 5, Vers 14, der Friede soll immer gewährleistet sein. Durch die Einhaltung der geistlichen und fürsorglichen Ordnungen in der Barmherzigkeit. Der Friede soll gewährleistet bleiben. Wir ermahnen aber euch, liebe Brüder, vermahnt die Ungezogenen. Tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann, seht zu, dass keiner Böses mit Bösem vergelte, sondern allezeit jaget dem Guten nach, untereinander und gegen jedermann. Hier geht es also nicht in den Versen darum, um nur den anderen zurechtzurücken, sondern es geht primär darum, den Frieden zu erhalten. Den anderen nur zu korrigieren, das ist oftmals eine leichte Übung und das machen wir ganz gerne. Aber wenn wir dabei nicht den Frieden zwischen uns und dem Herrn im Auge haben, ist diese Korrektur, die wir dort vornehmen, ein Bestimmen, ein Herrschen über den anderen. Und das kommt nie gut. Aber wenn wir es tun, was hier geschrieben steht, aus dem Grunde, dass der Friede erhalten bleibt, darum rücken wir zurecht, trösten wir die Kleinmütigen, tragen die Schwachen, sind geduldig gegen jedermann, schauen darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergelte, sondern dem Guten nachjagt, damit der Friede bewahrt wird unter uns. Dann sind wir auf dem geistlichen Weg. Der 11. Punkt des ermahnenden Wortes, 1. Petrus 2, Vers 11, soll zum Ausdruck haben oder zur Auswirkung, dass die Freiheit in Christo nicht belastet wird, dass wir zum freien Handeln aus der Anordnung des Herrn immer befähigt bleiben. 1. Petrus 2, Vers 11. Liebe Brüder, ich ermahne euch als die Fremdlinge und Pilgrime, enthaltet euch von fleischlichen Lüsten, die gegen die Seele streiten. Die fleischlichen Lüste wollen euch, so könnte es gesagt sein, wieder gefangen nehmen. Sie wollen euch wieder knechten und die Freiheit rauben. Wir lesen ja auch im Galaterbrief nicht, dass ja Trinken gut ist, Saufen schlecht, Essen ist gut, Fressen ist schlecht. Also, ja, so steht es ja geschrieben. Ne? Das heißt hier, wenn wir nicht Acht geben, dass die leiblichen, fleischlichen Empfindungen in dem guten Maß genutzt werden, werden wir gefangen. Und die verlieren die Freiheit in Christus. Wir werden träge, müde, wir haben keine Lust mehr, dem Herrn zu folgen. Ach, jetzt sollen wir da mit, oh, nee, kann ich nicht, ja. Weil der Leib uns einen Strich durch die Rechnung macht. Das ist hier gemeint, Ermahnungsschild, Achtung, passt auf. Ich ermahne euch, liebe Brüder, als die Fremdlinge und Pilgrime, enthaltet euch von den fleischlichen Lüsten, die gegen die Seele streiten. Bleibt in der Freiheit des Herrn. Und das 12. Und sicher gibt es noch viele mehr, aber ich habe nur diese 12 uns mal vorhalten wollen. 1. Korinther 14, Vers 3. Ein Wort der Ermahnung, was zum Ziel hat, dass es besser, immer wachstümlich besser in unserem Leben werden soll, zur Ehre Gottes des Herrn. Wer weissagt, der redet den Menschen zur Besserung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Das bedeutet, wenn das Wort Gottes in uns und unter uns pulsiert, dann trägt es dazu bei, zu unserer und zu der anderen Besserung, zur Ermahnung, zur Tröstung, so dass wir Jesus näher kommen. Also immer dieses Achtungsschild beachten und innerlich bereit sein, das, was man hat, festzuhalten, das, was einem noch gegeben soll, zur Bereicherung, um Jesus besser zu dienen, zu erwarten und anzunehmen. Ermahnung ist also so ein gelbes Licht und wir wissen nicht, ob wir jetzt rot kriegen oder grün. Natürlich, die Autofahrer wissen, dass manche Ampeln ja zwei Lichter dann haben, aber manchmal gibt es auch bei den Ampeln gelbe Blinklichter. Und wenn nun die Ampel wieder eingeschaltet wird, in welche Richtung wird sie eingeschaltet? Was passiert? Rot oder grün? Das Wort der Ermahnung durch die Lehrer, wir kommen zurück also zu dem Wort Hebräerbrief, und die Gabenträger, das ist wichtig. Es enthält und erhält diese, enthält also die notwendigen Hinweise zum geistlichen Leben der Gemeinde und erhält auch diese örtliche Gemeinde zu einer funktionstüchtigen Einheit, die Jesus Christus gebrauchen will. Und zwar nicht nur in guten Zeiten, sondern in den aller schlechtesten Zeiten. Da soll Gemeinde Jesu noch funktionstüchtig sein. Und das lesen wir auch in Offenbarung 3, ab Vers 8. Ich weiß deine Werke, das wird hier im Blick auf die Gemeinde zu Philadelphia gesagt. Siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür. Niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort behalten und hast meinen Namen nicht verleugnet. Wenn wir das jetzt für unsere Jetztzeit lesen, dann können wir sagen, ja, das können wir gut verstehen. Ja, eine offene Tür. Aber was passiert denn, wenn wir derartig von dem Widersacher in dieser Welt geknechtet und geknebelt werden sollen? Funktioniert das dann immer noch? Und das steht genau auch hier in diesem Abschnitt. Siehe, ich werde geben aus des Satans Schule, die da sagen, sie seien Juden, sind's nicht, sondern sie lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie zu dir kommen und niederfallen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Dieweil du hast bewahrt das Wort meiner Geduld, du hast also die Ermahnung angenommen, will ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die da wohnen auf Erden. Das ist diese Stunde, von der der Herr Jesus auch im Evangelium sagt, eine Zeit, wie sie nie gewesen ist und danach auch nie mehr werden wird. Die Stunde der Versuchung, die über den ganzen Weltkreis geht, da wirst du dennoch bewahrt, wenn du das Wort der Ermahnung aufnimmst. Die schlechtesten Zeiten in unserem Leben wären dennoch zu Siegeszeiten. Die schlechtesten äußeren Zeiten wären innerlich zu den Siegeszeiten zur Ehre Gottes. Der Schreiber des Hebräerbriefes, und das haben wir in dem kurzen Satz auch gelesen, lässt darum besonders die Lehrer grüßen. Die Lehrer grüßen zur Ermutigung und Wertschätzung. Grüßt die Lehrer, mit anderen Worten, ich will Ihnen auch zugleich sagen, ihr lieben Lehrer, lasst euch nicht abhalten von der ermahnenden Lehre. Macht das, was der Herr euch gesagt hat, ob man es hört oder nicht. Tut es im Auftrag des Herrn und zum Wohle des Nächsten. Und zugleich ist dieser Gruß, der hier ausgesprochen ist, an die Gemeinde ein Hinweis: Bitte lasst euch ermahnen. Sie sind dazu gesetzt, euch zu ermahnen. Grüßt die Lehrer. Offenbar wurde ja dieser Brief in Italien geschrieben, vielleicht aus Rom, denn von der dortigen Gemeinde, von den Brüdern aus Italien, wurde gegrüßt. Und es wurde, das ist also auch ein geistlicher Zusammenhang, von Italien aus die hebräische Gemeinde gesegnet, im Gebet. Das entspricht der Aufforderung auch in Psalm 122, Vers 6, wünschet Jerusalem Glück. Es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Aus Italien wurden die Hebräer gesegnet mit diesem Brief. Denn in Jerusalem steht das Kreuz unserer Erlösung. Jerusalem ist der Inbegriff unserer Befreiung, unseres neuen Lebens. Dort kam der Heilige Geist auf die Gläubigen und breitete sich in der ganzen Welt in allen Gläubigen aus. Und auch in Psalm 137 wird das ja so deutlich gesagt, und prägten sich das die Gläubigen auch im alten Bund ein, dass Jerusalem niemals aus dem Fokus des Glaubenslebens verloren gehen dürfe. Denn alles, was Gott tut, tut er dort und von dort aus. Auch das künftige tausendjährige Friedensreich findet nicht von Puschendorf oder Berlin aus oder New York statt, sondern von Jerusalem aus. Es ist eine kleine Stadt. Es ist ein kleines Land, Mittelpunkt der Welt. Von dort aus regiert Gott die Herzen und auch die Länder. Und darum steht im Psalm 137, Vers 5, wenn ich dein vergesse, Jerusalem, dann ist es richtig, wenn meiner Rechten vergessen wird. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wo ich dein nicht gedenke, wo ich nicht lasse, Jerusalem, meine höchste Freude sein. Meine höchste Freude. weil nämlich die höchste Freude darin begründet ist, dass Gott redet. Zu Jerusalem, von Jerusalem aus, redet er das Wort des Heils für alle Nationen durch die Welt gehen. Höchste Freude zu dem Ort hin, wo Gott ist und redet. Der Herr, der himmlische Vater, soll immer gepriesen werden über das geoffenbarte Heil in seinem Sohn Jesus Christus. Darum soll Jerusalem unsere Freude bleiben. Manche Ausleger, da komme ich jetzt zum Schluss, vermuten, dass es ja der Apostel Paulus war, der diesen Brief geschrieben hat. Es spricht ja sehr, sehr vieles dafür, weil zum Beispiel Timotheus hier genannt wird, Timotheus, mit dem er gemeinsam kommen möchte und möglicherweise zwischen seinen zwei Gefangenschaften in Rom diesen Weg nach Jerusalem nochmal antreten wollte. Wir wissen von dem Apostel Paulus, dass er ja Timotheus während seiner zweiten Missionsreise in Lystra zum Dienst der Evangelisation und Mission gerufen hat und einsetzte. Er ließ ihn ja dort wegen der dortigen Juden extra beschneiden, weil Timotheus einen griechischen Vater hatte, damit er also nicht von den Juden abgelehnt wird, unter denen das Evangelium gesagt werden sollte. Er wurde aktiv eingesetzt in den Missionsdienst. Er nannte ihn ja auch deswegen in den beiden Briefen, die er an Timotheus schrieb, seinen geistlichen Sohn. Also die Formulierung war so: Timotheus, meinem rechtschaffenden Sohn im Glauben. Und im zweiten Brief sagte er es so: Timotheus, meinem lieben Sohn, also sein geistlicher Sohn, so nannte er ihn. Und er sandte ihn auch an seiner Stelle in die Gemeinden, in denen Paulus gewesen ist, wo er die Gemeinden gegründet hat, wie zum Beispiel nach Philippi, in Philipper 2, Vers 19, ich sende zu euch Timotheus, damit ich also auch erfahre, wie es euch geht. Ob nun Paulus wirklich der Schreiber war oder ein anderer Diener Gottes, so bleibt doch eine Tatsache wirklich bestehen, die da im Schlusssatz genannt ist, dass alles, Glauben und Gelingen auf dem Glaubensweg, allein durch die Gnade Christi geschenkt ist, allein durch die Gnade Gottes geschieht. Er gibt Glauben, Epheser 2, Vers 8, nicht von euch, sondern von Gott ist das alles. Er bringt und schafft das Wollen und das Vollbringen. Philipper 2, 13. Alles ist er. Haltet euch an ihn. Das ist der Tenor nochmal zum Schluss. Gleich wer diesen Brief geschrieben hat. Darum sollen wir uns der Führung des Heiligen Geistes aussetzen, damit wir nicht zurückfallen in das menschliche und das fleischliche, das irdische Wesen. Denn wir sind berufen, die Herrlichkeit Gottes in Jesus zu verkündigen, bis er wiederkommt und uns in sein Reich aufnimmt. Der Anfang des Briefes lautet deswegen: Gott hat zuletzt geredet durch seinen Sohn und bietet allen Menschen die Erlösung an in ihm zum ewigen Leben. Nicht mehr das Gesetz, sondern allein die Gnade ist wichtig.